ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Ich begrüße ganz herzlich Kim-Sophie Bohn. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Danke, dass ich da sein darf.
Eine der drei Spitzenkandidatinnen für Die Linke. Sie sind Direktkandidatin für den Wahlkreis Heidelberg. Wir wollen Sie näher kennenlernen. Politiker werden ja gerne mal so als Hoffnungsträger oder als Reizfigur wahrgenommen. Wie schätzen Sie sich denn selber ein?
Die Rückmeldung, die ich bekomme, ist auf jeden Fall eine Hoffnungsträgerin, gerade auch für junge Frauen, die ganz das natürlich auch sehr positiv empfinden, dass wir als drei junge Frauen vorne ran für die Linke Baden-Württemberg stehen. Genau, ich komme aber gar nicht aus dem Ländle, ich komme aus Schleswig-Holstein, habe da meine Bankausbildung nach dem Abitur gemacht und bin dann fürs Studium nach Heidelberg gezogen. Genau, bin da in Klimakontexten, in gewerkschaftlichen Kontexten gewesen und dann auch in der Linken aktiv. Und bin auf jeden Fall jetzt im Ländle auch geblieben und freue mich auf alles, was kommt.
Was hat denn geholfen im Ländle anzukommen?
Ich bin in Corona-Zeiten tatsächlich sozusagen nach Heidelberg gezogen. Das war natürlich nicht immer ganz einfach, aber vor allen Dingen auch die Organisierung mit den Menschen vor Ort, auch der Aktivismus, ganz, ganz klar. Das Studium natürlich, aber dann natürlich auch der Eintritt in die Linke mit gleichgesinnten Menschen natürlich auch zusammen für eine bessere Welt zu kämpfen. Das hat natürlich viel auch bewegt in mir und ist natürlich auch ein großer Teil, warum ich in Baden-Württemberg auch bleiben möchte, um hier vor Ort auch ganz konkret was zu verändern.
So lange sind Sie noch gar nicht politisch aktiv. Was war denn so der ausschlaggebende Grund zu sagen, ich möchte mich politisch engagieren?
Ja, ist, glaube ich, immer eine gute Frage und recht spannend, vielleicht auch bei mir. Das war tatsächlich meine Ausbildungszeit in der Bank. Da bin ich mit auch vielen Menschen in Kontakt gekommen, die vielleicht nicht meine eigene Realität, Lebensrealität spiegelt. Und ich war gerade viel auch im Service- und Schalterbereich unterwegs und da haben mich die Schicksale und die Geschichten der Menschen sehr bewegt. Ob das jetzt die Rentnerin war, die mir vor mir in Tränen ausgebrochen ist, weil sie eben mit der geringen Rente sich eben nicht den nächstmonatigen Einkauf leisten konnte oder auch die junge Mutter, die nicht wusste, wie sie die Klassenfahrt bezahlen kann fürs Kind. Und das waren alles Schicksale, die mich sehr bewegt haben, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwas läuft in diesem System falsch, wenn die Menschen wirklich hart arbeiten oder ihr Leben lang auch gearbeitet haben und sich ihr Leben aber nicht mehr leisten kann. Und dafür war für mich klar, ich möchte was verändern und ich möchte ein Teil auch davon sein und mich aktiv engagieren.
Wenn Sie Ihre zwei Leben vergleichen, das Leben vielleicht, bevor Sie sich politisch engagiert hatten. In einem Artikel war zu lesen, Sie hatten ein eigenes Pferd, waren Springreiterin. Wie ist das im Vergleich?
Das ist natürlich total unterschiedlich jetzt. Ich war aber schon immer gesellschaftspolitisch auch sehr, sehr interessiert. Hatte vielleicht noch nicht den Ort, wo ich mich engagieren konnte. War dann natürlich auch in der Berufsausbildung. Aber ja, der Schritt nach Heidelberg zu ziehen, dort zu studieren und sozusagen dann auch vor Ort zu schauen, wo ist mein Ort, wo ich aktiv werden möchte, wo ich mich engagieren kann, das hat natürlich einen großen Unterschied gemacht und natürlich zu einer ganz großen Veränderung auch geführt.
Was glauben Sie denn, können Sie politisch bewegen?
Ich glaube einiges. Ich bin ja sowohl auch gewerkschaftlich organisiert, aber auch komme ja auch aus der Klimagerechtigkeitsbewegung, aber auch parteipolitisch. Und da ist für mich immer ganz wichtig zu sagen, diese Stimmen auch zu verbinden, weil klar ist, wir wollen als Linke jetzt ja auch erstmalig ins Parlament, in den Landtag kommen. Da können wir viel verändern, aber am Ende müssen wir natürlich auch die Veränderung von unten, von der Straße, mit den Initiativen ins Parlament bringen und können so die Veränderung erkämpfen. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Bindeglied, auch da immer in Kontakt zu sein und zu schauen, was bewegt die Menschen wirklich und wo wollen wir eigentlich hin.
Sie kennen bestimmt das Zitat, das Winston Churchill zugeschrieben wird. Wer mit 20 nicht links ist, hat kein Herz. Und wer mit 40 immer noch links ist, hat keinen Verstand. Können Sie was damit anfangen?
Das halte ich tatsächlich für grundlegend falsch. Ich glaube, wir kämpfen ganz klar für eine Verbesserung der Lebensrealität der Menschen und für soziale Gerechtigkeit. Und ich glaube, da ist auch in der Linken zu sein und auch linkspolitisch aktiv zu sein der Weg, weil wir im Endeffekt alles mitnehmen und auch reinschauen, wie wir gemeinsam für alle Menschen das Leben verbessern können. Und ich werde auch mit 40 weiterhin diesen Weg einschlagen.
Baden-Württemberg zählt zu den wirtschafts- und innovationsstärksten Regionen Europas. Die Spitzenposition steht zunehmend unter Druck. Was kann das Land tun, um den Anschluss nicht zu verlieren? Was ist da Ihr wichtigstes Argument?
Ich glaube, wenn wir über Wirtschaft reden und über den Wirtschaftsstandort in Baden-Württemberg, müssen wir vor allen Dingen über die Beschäftigten reden. Immerhin der Reichtum, der in Baden-Württemberg erwirtschaftet wird, kommt von der Arbeit der vielen Beschäftigten in Baden-Württemberg, die diesen hart erarbeiten. Und das bedeutet, wenn wir über Wirtschaftsstandorte reden, dann müssen wir auch über Arbeitsplatzsicherheit reden. Und ich weiß, dass unglaublich viele Menschen gerade existenziell Angst haben, den Job zu verlieren, gerade in der Automobilindustrie. Und das bedeutet für uns ganz klar, wir müssen schauen, wie können wir Standorte und Jobs sichern, Das kann öffentliche Förderung kann nur mit einer Jobgarantie und einer Standortgarantie passieren. Und natürlich müssen wir das Thema der Transformation angehen. Wie wollen wir denn auch in Zukunft in Baden-Württemberg wirtschaften und wie können wir auch so Jobs generieren oder vielleicht sogar einen Jobbooster haben? Und da sehen wir ganz klar die sozial-ökologische Transformation im Fokus für eine soziale Mobilitätswende. Und das muss aber vor allen Dingen mit den Beschäftigten passieren. Also es geht um Mitbestimmung der Betriebsräte, der Gewerkschaften, aber vor allen Dingen mit den Beschäftigten.
Ja, wie wollen Sie denn dann Unternehmen im Land halten? Weil eine Vergesellschaftung von Unternehmen, wie Die Linke es fordert, die wird als Investitionsrisiko gesehen. Was würde Die Linke unternehmen, damit die Unternehmen das Land nicht verlassen?
Ich glaube, wichtig ist zu sagen, dass Baden-Württemberg oder auch Deutschland natürlich auch ein sehr, sehr guter Wirtschaftsstandort ist. Allein wenn wir uns die Infrastruktur angucken, allein wenn wir uns anschauen, die gut ausgebildeten Fachkräfte, die wir vor Ort haben. Und da müssen wir natürlich auch Geld rein investieren in die Infrastruktur der Kommunen, in den bezahlbaren Wohnungsraum. Das ist ja auch ein riesengroßes Problem in Baden-Württemberg. Aber ja, natürlich dann auch, dass die Beschäftigten vor Ort bleiben und natürlich auch arbeiten können. Und das ist natürlich, wenn bessere Löhne sind, wissen wir, gibt es auch mehr Kaufkraft. Und da müssen wir, sehen wir als Linke einen ganz klaren Fokus in die Sicht und aus der Sicht der Beschäftigten. Da legen wir auf jeden Fall das Augenmerk drauf.
Mit der Kaufkraft ist das so eine Sache. Heute Morgen frische Zahlen. Die Löcher im Staatshaushalt sind noch größer als angenommen. Das Defizit von Bund, Ländern und Gemeinden bezogen auf die Wirtschaftsleistung liegt bei 2,7%. Dazu eine Inflation von 2,1%. Also die Menschen halten das Geld deshalb eher zusammen. Und die Linke will noch mehr Schulden machen. Das kann die Inflation noch weiter steigern. Wie wollen Sie da vorbeugen?
Genau, wir wissen, wie natürlich gerade alle finanziell unter Druck sind. Wir sehen das beispielsweise ja auch ganz klar bei den Kommunen, dass die Kommunen wirklich am Limit sind. Und egal mit welcher Person ich rede, viel an den Haustüren. Wir waren an über 100.000 Haustüren mittlerweile auch im Land. Das Problem ist, dass das Land für die hart arbeitenden Menschen in Baden-Württemberg einfach auch nicht mehr bezahlbar ist. Und genau an die Stellschraube müssen wir natürlich ran. Und ja, da braucht es ein Investment. Dafür braucht es Geld. Und da wollen wir natürlich auch die Verteilungsfrage stellen. Da müssen wir auch schauen, wie können die Kommunen ausreichend finanziert werden? Wie kann es wieder einen sozialen Wohnungsbau in Baden-Württemberg geben? Und wie bekommen wir es hin, dass die Menschen ganz klar sich das Leben wieder leisten können? Weil das sind die akuten Probleme. Da sprechen wir über Kita-Plätze, da sprechen wir über Wohnungen, da sprechen wir aber auch über das hohe Deutschland-Ticket. Und da setzen wir ganz klar den Fokus drauf. Und klar ist, wir müssen jetzt investieren. Wenn wir das nämlich jetzt nicht tun, wird das für die Zukunft und auch für die nachfolgenden Generationen immer schlimmer. Und ich glaube, diesen Investitionsstau, den wir haben, den müssen wir beheben. Und das ist natürlich auch relativ klar, da muss Geld her. Und das ist natürlich auch eine Frage der politischen Priorisierung.
Ja, Sie sagen gerade, die Kommunen stehen finanziell mit dem Rücken zur Wand. Jetzt mal andersrum gedacht, nicht nur Geld ausgeben, sondern auch einsparen. Wo würde die Linke sparen?
Auf keinen Fall bei den sozialen Themen. Was wir gerade sehen, soziale Themen bzw. Initiativen, Räume und Co. Beispielsweise aber auch beim ÖPNV wird gespart und viel bei den freiwilligen Aufgaben. Und das ist ein unglaublich auch natürlich Demokratieproblem, wenn die Menschen immer mehr merken, sie werden immer weiter abgehängt. Gerade schon marginalisierte Menschen, Menschen mit einem kleinen Geldbeutel werden immer weiter in die Ecke gedrängt. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass die Kommunen auch bedarfsgerecht ausfinanziert werden. Und da hat natürlich auch die Landespolitik eine ganz klare Aufgabe. Aber natürlich muss auch das Konnexitätsprinzip auch eingehalten werden. Und da wissen wir auch, gibt es aktuell noch Probleme.
Sie haben die Frage jetzt wieder damit beantwortet, auf keinen Fall da sparen. Aber die Frage war, wo Sie sparen würden. Kurze Antwort bitte.
Im Endeffekt wollen wir nicht beim Sozialen sparen. Wir wollen schauen, dass wir beispielsweise... Wir wollen im Endeffekt dafür sorgen, zu schauen, wo kann man sparen, wo ist es vielleicht sinnvoll.
Ein Beispiel.
Beispielsweise, wir reden ja beispielsweise auch viel über zum Beispiel Bürokratiekosten und Co. Aber da müssen wir natürlich gemeinsam in der Kommune auch schauen, wo lohnt es sich wirklich, wo ist es sinnvoll. Der Fokus sollte eher darauf liegen, wie bekommen wir wieder mehr Geld in die Kassen. Da ist es beispielsweise mit einer Vermögenssteuer. Wir wissen, wir haben eine Studie mit dem DIW rausgebracht, dass wir alleine mit einer Wiedereinführung der Vermögenssteuer 14,5 Milliarden Euro jährlich in Baden-Württemberg in die Kassen spülen würden. Und da setzen wir natürlich den Fokus drauf. Das muss ganz klar auf die Agenda gesetzt werden.
Da schauen wir als SWR-Faktenbasis mal genauer drauf. Die Linke fordert schon lange die Wiedereinführung der 1997 ausgesetzten Vermögenssteuer. Das Konzept sieht einen Freibetrag von 1 Million Euro auf persönliches Vermögen und von 5 Millionen Euro auf Unternehmensvermögen vor. Bis dahin bliebe man vermögenssteuerfrei. ab diesem Vermögen würde ein Steuertarif von 1% greifen, ab 50 Millionen Euro würde er auf 5% steigen und ab 1 Milliarde Euro auf 12%. Durch diese Steuer würden nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, tatsächlich 14,5 Milliarden Euro in die Haushaltskasse des Landes Baden-Württemberg fließen. Das Institut führt aber auch kritisch an, Steuerpflichtige könnten weniger investieren, wenn ihre Ersparnisse durch die Steuer reduziert werden. Sie könnten Vermögen auf Kinder übertragen, um der Steuer zu entgehen oder ins Ausland umziehen. Die Debatte um die Vermögenssteuer wird in Deutschland kontrovers geführt. Der Verband der Familienunternehmen warnt davor und führt im Gegenzug eine Untersuchung des Münchner IFO-Instituts an. Demnach würde eine Vermögenssteuer das Wirtschaftswachstum deutlich bremsen, weil die Steuer unter anderem Investitionsanreize mildern würde. Und so kommen wir zu der Einschätzung, Kim-Sophie Bohnen hat die Studie des arbeitnehmernahen DIW korrekt zitiert, wonach 14,5 Milliarden Euro durch die Wiedereinführung der Vermögenssteuer in den baden-württembergischen Haushalt fließen könnte. Die Wiedereinführung ist insgesamt stark umstritten. Befürworter glauben an eine gerechtere Umverteilung. Gegner warnen vor Schäden für den Wirtschaftsstandort. Und damit gehen wir wieder zurück ins SWR1-Leute-Gespräch mit Kim-Sophie Bohnen.
Zuwanderung ist ein Wahlkampfthema. Jetzt sind Bund und EU für die Regeln des Asyls zuständig, die Länder für die logistische Umsetzung. Welche konkreten Pläne hat die Linke für die Unterstützung der Kommunen?
Genau, für uns ist ziemlich klar, wir sind ganz klar für eine solidarische Migrationsgesellschaft. Ich meine, wir sind, Migration gab es schon immer und auch allein in Baden-Württemberg sind ja ein Drittel der Menschen ja auch mit Migrationsgeschichte hier vor Ort. Und klar ist aber auch, dass die Kommunen natürlich auch im Zuge der Unterfinanzierung mehr Unterstützung braucht. Das bedeutet, da müssen natürlich klare Mittel hin zum Thema auch Unterstützung von Sprachkursen. Aber auch der Wohnungsbau ist ein unglaublich Riesenthema, dass die Menschen natürlich auch Wohnungen zur Verfügung haben und dass wir nicht Menschengruppen gegeneinander ausspielen, sondern genug zur Verfügung für alle haben. Da legen wir einen ganz klaren Fokus drauf, um sozusagen gemeinsam und solidarisch auch hier vor Ort zusammenzukommen, gemeinsam zu leben und zu arbeiten. Und da gibt es natürlich noch einiges zu tun. Und wenn wir natürlich hören, dass von der Bundesebene jetzt Integrationskurse gekürzt oder gestrichen werden, Stichwort Sprachkurse, das ist ein harter Schlag für die Menschen, die in dieses Land kommen, sich integrieren wollen, die lernen wollen und sowieso schon viel mit Gegenwind zu rechnen haben. Und da sagen wir ganz klar, als Linke, wir haben einen anderen Kurs. Wir wollen, dass die Menschen hier vor Ort gut ankommen und wir natürlich auch unterstützen können.
In Baden-Württemberg erhalten Geflüchtete eine Bezahlkarte. Findet die Linke Gründe, die dafür sprechen?
Nein, wir sind absolut gegen die Bezahlkarte und sehen das als klares diskriminierendes Instrument für geflüchtete Menschen, die in diesem Land ankommen. Wir wissen ja auch, wir haben auch mit beispielsweise kommunalen Verwaltungen gesprochen, dass es beispielsweise ein unglaublicher Mehraufwand ist und auch noch mehr Geld kostet. Und dementsprechend sagen wir, diese muss wieder abgeschafft werden. Es gibt keine Gründe für eine Bezahlkarte für Geflüchtete.
Jetzt gibt es Kommunen, die jahrelange Erfahrung damit haben, beispielsweise der Landkreis Karlsruhe, der schon seit 10 Jahren mit Konten für Asylbewerber arbeitet. Die Akzeptanz bei den Geflüchteten, die sei richtig hoch, teilt der Landkreis mit. Nachvollziehbar für Sie?
Genau, es ist im Endeffekt ja klar, dass jeder auch über ein eigenes Konto auch verfügen sollte und da stimmen wir natürlich zu. Die Menschen sollen frei über ihr Geld auch verfügen. Die Erfahrung haben wir selber auch gemacht und da ist die Bezahlkarte natürlich nochmal ein ganz anderes Instrument, was es eher stoppt und daran hindert und die Menschen auch verzweifeln lässt, wenn sie beispielsweise nicht auf einem Flohmarkt einkaufen können. Man darf nicht vergessen, es ist unglaublich wenig Geld für Geflüchtete und wenn sie dann in die doch teuren Supermarktketten einkaufen müssen, ist es ein Instrument, was natürlich nochmal für mehr Armut und auch Ausgrenzung sorgt.
Die Landesregierung hat die Abschiebung von Straftätern erhöht. Nach Umfragen ist die Mehrheit der Bevölkerung dafür. Die Linke ist generell gegen Abschiebungen. Wie wollen Sie dafür Mehrheiten finden?
Ich glaube, es ist immer recht spannend, auch gerade wenn wir schon zum Beispiel an den Haustüren sind, wo sind eigentlich die wirklichen Probleme für die Menschen? Und ich glaube, was wir auch im politischen Diskurs, aber auch im Diskurs allgemein erleben, ist ein gegeneinander Ausspielen von Menschengruppen und dieses ständige nach unten drehen, was sehr, sehr schade ist. Und wir spüren aber und hören auch ganz klar, dass eben nicht die Migrantinnen das Problem sind oder die Bürgergeldempfängerin, sondern dass das Problem in Baden-Württemberg ist, dass das Leben eben nicht mehr bezahlbar ist. Und ganz klar ist, wir müssen natürlich dafür sorgen, dass die sozialen Themen wieder nach vorne gestellt werden, dass die Menschen sich das Leben wieder leisten können und dass auch so gegeneinander ausspielen gar nicht mehr möglich ist. Und das wird natürlich auch dafür sorgen für mehr Akzeptanz. Da wollen wir fördern, da wollen wir unterstützen und da natürlich auch mit rein investieren, dass die Menschen besser ankommen können, sich integrieren können und natürlich auch eine Gemeinschaft entstehen kann, auch vor Ort und kommunal.
Ja, Sie sprechen die Kosten da an. Ein Straftäter, das sind Zahlen, die gestern frisch reinkamen, ein Häftling kostet den Staat je nach Bundesland rund 150 bis 200 Euro pro Tag. Auch das sind dann wieder Kosten, die ein Staat gemeinschaftlich tragen muss. Also spricht da nicht vielleicht doch etwas für die Abschiebung von Straftätern?
Ich finde es sehr, sehr schwierig, so über Menschen zu sprechen. Ich meine, das sagen wir auch nicht, wenn eine Person mit deutschem Pass beispielsweise eine Straftat begeht. Klar ist, jeder Mensch muss gleich behandelt werden. Dafür stehen wir. Und da müssen Straftäterinnen auch in Deutschland sozusagen sich dem Stellen der Justiz stellen. Was wir eher angehen müssen, ist, wenn wir beim Thema beispielsweise Sicherheit sind, die soziale Sicherheit zu stärken und zu schauen, warum geraten Menschen denn zu Straftaten? Warum rutschen sie in die Kriminalisierung rein? Und das ist auch ganz oft, weil die Menschen eben keine Perspektive haben, weil sie nicht wissen, wie sie sich die nächste Miete leisten können, wie sie einen Einkauf bezahlen. Das sind die eigentlichen Probleme. Da müssen wir ran, präventiv und auch ganz konkret vor Ort.
Die Bildung, ebenfalls ein wichtiges Thema im Landtagswahlkampf. Kim-Sophie Bohnen bei uns, Spitzenkandidatin der Linken. Was ist denn da Ihre wichtigste Forderung in Sachen Bildung?
Ja, unglaublich wichtiges Thema. Auch das haben wir gehört. Haben wir auch unter anderem wegen der Rückmeldung an der Haustür auch als einer der Schwerpunkte in unser Wahlprogramm natürlich auch gesetzt. Wir wissen, jedes fünfte Kind ist armutsbetroffen in Baden-Württemberg, in so einem reichen Land wie hier vor Ort. Und dass Bildung immer noch vom Geldbeutel abhängt. Und da sagen wir ganz klar, wir müssen dagegen steuern. Wir fordern kostenlose Bildung von der Kita bis zur Hochschule und aber auch der Meister. Ist mir nochmal wichtig zu sagen, auch als Person, die eine Ausbildung gemacht hat. Da müssen wir ran.
Da gehen wir noch einmal vom SWR-Faktenbasisteam dazwischen. Die Spitzenkandidatin der Linken behauptet und fordert in diesen Sätzen verschiedene Dinge, die wir versuchen so einzuordnen. In Baden-Württemberg ist laut Statistischem Landesamt jedes fünfte Kind armutsgefährdet. 2023 lag die Armutsgefährdungsquote bei 18,7%, also bei etwa jedem fünften Kind. Im Jahr 2021 lag die Armutsgefährdungsquote von Kindern und Jugendlichen sowohl in Baden-Württemberg als auch im Bundesgebiet noch 2% höher. Mit der Frage, ob Bildung vom Einkommen der Eltern abhängt, hat sich das Münchner IFO-Institut in einer 2024 veröffentlichten Studie beschäftigt. Demnach sind Bildungschancen noch immer ungleich verteilt. In Baden-Württemberg geht weniger als ein Drittel der Kinder, deren Eltern kein Abitur haben und über ein unterdurchschnittliches Einkommen verfügen, auf ein Gymnasium, während doppelt so viele Kinder aus einkommensstarken Familien mit Abitur das Gymnasium besuchen. Was es kosten würde, Bildung von der Kita bis zur Hochschule oder zur Meisterprüfung kostenfrei anzubieten, können wir so beantworten. Im Jahr 2023 lagen die Elternbeiträge für die Kitas in Baden-Württemberg bei 885 Millionen Euro. Dieses Geld würde dann im Landeshaushalt fehlen. Nach Schätzung des Finanzministeriums würde die vollständige Finanzierung der Meisterausbildung im Handwerk ca. 36 bis 54 Millionen Euro im Jahr kosten. Bislang sind für Zuschüsse der sogenannten Meisterprämie 4,5 Millionen Euro vorgesehen. Zur Kostenfrage bei den Hochschulen lässt sich sagen, Studiengebühren werden in Baden-Württemberg seit 2012 gar nicht mehr erhoben. Lediglich international Studierende müssen sie zahlen. Auch im Zweitstudium werden Gebühren fällig. Kostenfreie Bildung ist also mit hohen Kosten erst einmal verbunden. Und die mittelfristige Finanzplanung des Landes weist eine Lücke von 5 Milliarden Euro auf. Im nächsten Haushalt müsste also erst einmal eine Lücke von 5 Milliarden Euro geschlossen werden, um dann beispielsweise die kostenlose Kita oder eine kostenlose Meisterausbildung aus dem Haushalt zu finanzieren. Und deshalb kommen wir zu der Einschätzung. Kim-Sophie Bohnen hat recht, jedes fünfte Kind im Land ist armutsgefährdet. Und laut IFO-Institut gibt es einen Zusammenhang zwischen Einkommen der Eltern und Bildungschancen der Kinder. Die Gebühren für Kitas zu streichen, klingt angesichts der Haushaltslage ohne fehlenden Vorschlag zur Finanzierung illusorisch. Richtig ist aber auch, vielen Bundesländern gelingt es, auch die Kitas kostenlos anzubieten. Das Land Bayern hat außerdem die Zuschüsse zur Meisterausbildung zuletzt erhöht. Verbände fordern schon länger eine bessere finanzielle Unterstützung der Meisterausbildung. So, und weiter geht's im SWR1-Leute-Gespräch mit Kim-Sophie Bohnen.
Wir wissen, dass teilweise Kita-Gebühren bis zu 800 Euro sind pro Platz. Wer kann sich denn das überhaupt noch leisten? Das bedeutet, da braucht es auch eine Investitionsoffensive. Wir brauchen mehr Kita-Plätze vor Ort, die sich die Menschen dann leisten können. Aber gerade auch für die Erzieherinnen vor Ort braucht es dann natürlich auch bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld. Das sind unsere Forderungen, um natürlich dann allen Kindern einen Kita-Platz zu ermöglichen.
Ja, wir haben es gerade gehört, Erzieherinnen Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Und es gibt Kritiker von der Forderung, die sagen, ja, es muss grundsätzlich gebührenfrei sein, weil man könnte das Geld doch gezielt ins Personal reinstecken. Mehr Erzieher, bessere Bezahlung, das fordern die Kritiker. Können Sie es nachvollziehen?
Ich kann den Gedankengang nachvollziehen, würde aber sagen, dass sich das ja nicht gegeneinander ausspielen lässt oder ausschließen muss. Es kann sowohl eine kostenfreie Kita geben, als auch bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. Und ich glaube, da müssen wir den Fokus drauf setzen und uns dafür einsetzen, weil am Ende ist es natürlich auch eine soziale Frage, wer sich dann auch die Kita eigentlich leisten kann. Und das stellen wir natürlich in den Vordergrund, dass Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld haben, auch ihr Kind in die Kita schicken können. Und für viele Menschen lohnt es sich dann oft auch nicht noch zu arbeiten, weil sie vielleicht gerade auch für die Kita-Gebühren arbeiten. Auch das habe ich sehr oft gehört. Da ist viel Frustration und auch Traurigkeit und auch die Frage, wie soll das weitergehen, wenn die Preise noch mehr erhöht werden.
Die Linke könnte es jetzt zum ersten Mal in dem baden-württembergischen Landtag schaffen. Genau. Und Sie sagen, wir wollen Oppositionsarbeit machen. Jetzt gibt es ja einige Parteien, die ein beitragsfreies letztes Kita-Jahr in Baden-Württemberg fordern. Die Grünen, die CDU und die SPD. Könnten Sie sich da einig werden?
Wir halten auf jeden Fall fest an der Forderung, kostenfrei ab dem ersten Jahr beziehungsweise die komplette Kita-Zeit sozusagen auch kostenfrei zu gestalten. Die SPD steht ja auch hinter dieser Forderung und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, gerade auch in den ersten Jahren auch da noch bei dem Thema dran zu bleiben. Aber ja, es wäre natürlich ein erster Schritt, auch das letzte Kita-Jahr kostenfrei zu handhaben. Aber trotzdem sagen wir, es sollte ab Tag 1 kostenfrei bleiben.
Jetzt möchte die Linke zum Beispiel auch langfristig eine flächendeckende und eine kostenfreie Ganztagesschule einführen. Kritiker warnen da vor einer Zwangsganztagesschule und fordern mehr Flexibilität.
Das hat im Endeffekt ja gar nichts mit Zwang zu tun, sondern einfach auch mit einem Angebot, was natürlich dann auch angenommen werden darf und kann, wenn es sozusagen benötigt wird, wenn beispielsweise die Elternteile beide Vollzeit arbeiten. Das hat natürlich auch viel mit Teilhabe zu tun, das hat aber auch damit zu tun, dass die Familien arbeiten können und sich auch das Leben in Baden-Württemberg leisten können. Da glaube ich nicht, dass das gegeneinander irgendwie spricht.
Insbesondere da klagen die Lehrer über eine extrem hohe Arbeitsbelastung. Was will die Linke dafür tun, dass der Lehrerberuf attraktiver und vielleicht auch entlastender wird?
Genau, wir hören ja oft, gerade auch die Referendarinnen, dass sie unter großem Druck stehen, dass im Endeffekt ja viel mehr gearbeitet wird, als beispielsweise auf dem Stundenzettel dann auch einfach steht. Im Endeffekt wissen wir, das Bildungssystem ist schon sehr, sehr am Limit und gerade auch die Lehrkräfte sind am Limit. Da müssen wir rein natürlich zu schauen, wie können wir die Lehrkräfte ganz konkret entlasten. Da müssen wir uns aber auch anschauen, es gibt die verbeamteten Lehrerkräfte, aber auch die nicht verbeamteten Lehrkräfte. Auch das kann nicht sein. Das ist eine große finanzielle Frage, auch für die sozusagen in Anführungszeichen normal angestellten Lehrkräfte. Da wollen wir, wenn dann natürlich auch, dass alle gleich bezahlt werden und dann auch die gleichen Rechte haben. Aber es braucht mehr Personal und auch mehr Unterstützung in den Schulen, beispielsweise durch Schulsozialarbeit. Da wird gerade massiv auch gekürzt. Das kann es nicht sein. Und deswegen müssen wir da natürlich auch weiter investieren und auch diese Themen nach vorne stellen, damit da natürlich auch die Lehrkräfte noch entlastet werden und sie sich auf ihren Job konzentrieren können mit den Kindern und den Lehrauftrag auch gerecht werden.
Ein Thema, das die Wähler auch interessiert, Umwelt- und Klimaschutz. Sie haben jetzt von Ihren Haustürgesprächen erzählt. Merken Sie, dass das Thema noch eine Rolle spielt? Weil in anderen Umfragen heißt es einfach nicht mehr so weit vorne.
Genau, also gerade für mich natürlich auch als Person, die aus der Klimabewegung kommt, ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Was wir in dem Bezug an den Haustüren viel hören, ist das Thema öffentlicher Nahverkehr. Da natürlich vor allen Dingen die Kosten, aber auch das Problem gerade im ländlichen Bereich mit der Nichtanbindung und der Problematik, abends einfach keinen Bus mehr zu bekommen. Und gleichzeitig natürlich auch die Frage, ich kann mir das Deutschlandticket nicht mehr leisten. Und ich glaube, das ist natürlich eine riesen Stellschraube auch im Umwelt- und Klimabereich. Wir wissen, gerade der Gebäudesektor und auch der Verkehrssektor, da haben wir in Deutschland, aber vor allen Dingen auch in Baden-Württemberg noch einiges zu tun. Und das ist bei uns auch mit dem Thema ÖPNV ganz weit vorne mit dabei.
Ja, die Ziele sprechen Sie jetzt an für Baden-Württemberg. Wie wollen Sie denn die Klimaziele erreichen?
Genau, Baden-Württemberg ist ja gerade auf dem besten Wege, diese zu reißen. Wurde ja auch, die grün-schwarze Landesregierung wurde ja auch von Umweltverbänden verklagt diesbezüglich. Wir wissen aber, dass diese Ziele erreichbar sind. Sie sind nicht unmöglich. Für uns ist der Fokus natürlich gerade im Verkehrssektor, dass wir da in die Mobilitätswende jetzt wirklich einsteigen müssen. Es braucht wirklich einen massiven Ausbau der Mobilität, der Schienen. Es ist nicht nur eine soziale Frage, dass die Menschen natürlich auch die Möglichkeit haben, von A nach B zu kommen. und natürlich dann auch zu schauen, wie sind die Tickets ausgestaltet. Da fordern wir einen kostenfreien ÖPNV und auch zurück zum 9-Euro-Ticket. Aber es geht vor allen Dingen darum, den Ausbau zu generieren und da natürlich auch wirtschaftlich hinter zu stehen und zu schauen, wie können wir auch diese Transformation auch als Industriestandort nutzen in Baden-Württemberg.
Also die Linke fordert beispielsweise, dass die ENBW in gemeinnütziges Eigentum überführt werden soll. Das Unternehmen ist ja größtenteils im Besitz der öffentlichen Hand und Bürger können sich an regionalen erneuerbaren Energien finanziell beteiligen. Läuft das Ihrer Meinung nach in die richtige Richtung?
Ich glaube, es ist schon die richtige Richtung, aber da kann durchaus noch mehr passieren. Gerade wenn wir über das Thema Klima und Ökologie reden, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, immer die Menschen auch mitzunehmen und zu beteiligen. Auch beispielsweise zu schauen, kann man sich das Konzept der Mobilitätsgenossenschaften anschauen. Vielleicht für Orte, Bereiche auch in Baden-Württemberg, die noch nicht auch abgedeckt werden können. Und natürlich auch das Thema der Energiewende, ein großer Faktor auch, wenn wir auf die Klimaziele schauen, auch da die Menschen vor Ort zu beteiligen, in der Kommune, aber auch vor Ort. Denn wir wissen, es wird nicht nur langfristig günstiger, aber das ist der einzige Weg, wie wir natürlich auch die Klimaziele noch schaffen können.
Das Heizen gehört natürlich auch zum Thema Klima. Im Bund hat sich die Koalition auf eine Reform des Gebäudeenergiegesetzes jetzt geeinigt. Und danach kann man neben der Wärmepumpe, Fernwärme, hybride Heizungsmodelle, da kann man auch weiterhin noch einzelne Gas- oder Ölheizungen einbauen. Begründung, die Eigentümer wissen selbst am besten, was in ihren Heizungskeller passt. Sehen Sie es auch so?
Ich finde es total spannend. Ich habe selber viel mit dem Thema auch gearbeitet, viel mit Menschen auch darüber geredet, weil dieses Thema Wärmepumpen, Wärmewende unglaublich polarisiert und da auch mit vielen Ängsten verbunden wird. Gerade das Thema, wie kann ich das eigentlich bezahlen, wo geht's hin? Und auch das Thema der Planbarkeit. Ne? Wir haben da aktuell einen Schlingerkurs der Politik. Da geht es vom Aus des Verbrenner aus, aber auch in der Wärmewende auf ganz falsche Wege, meiner Meinung nach. Und da ist für uns relativ klar, es braucht eine Planbarkeit in die Richtung geradeaus, dass die Menschen unterstützt werden mit beispielsweise einem Wärmepumpe-Einbau, dass da im Endeffekt auch bedarfsgerechte Finanzierung und Förderung auch einfach gibt. Und natürlich auch die Unternehmerinnen wissen, wo es eigentlich hingeht. Denn wir wissen auch, dass gerade der Klimasektor, dass die Klimajob, dass er unglaublich viel Bedarf in den nächsten Jahren sein wird. Und deswegen stehen wir ganz klar dafür, progressiv nach vorne zu gehen, auch was die Gebäudeenergiegesetze und auch die Wärmewende angeht.
Ja, wenn Sie sagen, es geht darum, die Menschen mitzunehmen. Deutschland will bis 2045 klimaneutral sein. Die EU strebt an, bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent zu sein. Die Linke fordert, bis 2035 klimaneutral zu sein. Wäre es nicht sinnvoller, europaweit an einem Strang zu ziehen?
Ich glaube, es ist auch immer gut zu sagen, dass wir gute Ziele haben und dass wir auch großen Schritten vorangehen können. Das muss, glaube ich, meiner Meinung nach im Fokus stehen, zu sagen, dass man da vielleicht auch als Baden-Württemberg eine Vorreiterrolle einnehmen kann mit dem Ausbau erneuerbarer Energie, mit der Mobilität, aber auch mit dem Thema Wärmewende. Und ich glaube, da haben wir noch einiges in Baden-Württemberg zu tun. Aber wir wissen, es ist machbar, es ist möglich. Da muss jetzt nur auch die Priorisierung draufgelegt werden.
Wie soll das funktionieren nach den Vorstellungen der Linken, wenn Sie ein System ohne Wachstumszwang fordern? Klimaschutz und Wohlstand sind ja untrennbar miteinander verbunden. Intelligenter Klimaschutz fördert das Wirtschaftswachstum. Geht das für die Linke zusammen?
Im Endeffekt ist es vor allen Dingen für uns ja wichtig, dass beispielsweise Arbeitsplätze gesichert sind, dass es wir aber natürlich auch die Klimaziele schaffen und niemand zurückgelassen wird. Und ich glaube, das ist der Fokus, den wir setzen. Am Ende wissen wir haben begrenzte Ressourcen, auch in Baden-Württemberg. Und dahingehend müssen wir ein Umdenken schaffen und natürlich schauen, beispielsweise in der Mobilität, wie können wir da Jobs schaffen und wie können wir aber auch die Energie und die Wärmewende dazu nutzen, auch ein weiterer Job-Turbo zu generieren. Und ich glaube, das muss in dem Sinne der Fokus sein. Wir wissen, das spielt sich nicht gegeneinander aus, aber der Fokus ist, die Menschen wirklich auch mitzunehmen.
Verkehr und Mobilität, ein Thema, das uns alle betrifft. Kim-Sophie Bohnen, jede 10. Brücke ist im Land sanierungsbedürftig. Wie würde die Linke das anpacken?
Großes Problem. Das haben wir ja jetzt in Deutschland auch erst letztes Jahr gehabt, dass dann Brücken teilweise fast einstürzen. Ich glaube, da ist relativ klar, wir brauchen auf jeden Fall mehr Geld, mehr Investitionen auch in die Infrastruktur, was reingesteckt werden muss. Da gibt es natürlich vom Sondervermögen schon erste Schritte, aber das reicht bei Weitem natürlich nicht, um die Infrastruktur und im Endeffekt auch den Mobilitätssektor in dem Sinne auch auszugestalten und auch richtig mit Finanzierung auszustatten. Und da ist klar, da brauchen wir natürlich mehr Geld auch vom Land und natürlich auch vom Bund.
Der soziale Brückenplan steht im Wahlprogramm der Linken. Es steht aber nicht dabei, wo das Geld herkommen soll. Können Sie es uns erklären?
Genau, wenn wir über Geld sprechen, ist auch immer einer meiner Lieblingsfragen, ist, glaube ich, erstmal nochmal ein richtiger Punkt. Das ist immer eine Frage der politischen Priorisierung und dass gerade in einem reichen Land wie Baden-Württemberg das Geld ja eigentlich da ist, nur auch falsch verteilt. Und ich glaube, wir müssen uns natürlich auch die Frage als Land stellen, wie wir eigentlich auch wieder an Gelder rankommen. Da sind wir natürlich auch im Land, beispielsweise die Erbschaftssteuer, das ist etwas, was wir auch beispielsweise durch eine Bundesratsinitiative in Angriff nehmen können. Wir wissen, dass die Mehrheit in Deutschland auch eine Reform dieser haben möchte, dass sie auch auf der Agenda steht. Da können wir uns ganz klar auch in Baden-Württemberg für einsetzen, weil die Erbschaftssteuer natürlich auch in Baden-Württemberg einfließt.
Stimmt diese Aussage, dass die Mehrheit in Deutschland eine Reform der Erbschaftssteuer haben möchte? Haben wir mal mit der SWR-Faktenbasis gecheckt. In einer Forsa-Umfrage im vergangenen September sprachen sich 57% der Befragten dafür aus, die Erben großer Vermögen höher als bisher zu besteuern. Im gleichen Monat gab es auch im ARD-Deutschland-Trend die Frage, ob die Steuern auf hohe Erbschaften angehoben werden sollten. Hier stimmten 51% der Befragten zu. Unsere Einschätzung, Bohnens Aussage stimmt. Eine Mehrheit in Deutschland wünscht sich eine Reform der Erbschaftssteuer mit dem Fokus, die Erben großer Vermögen stärker in die Pflicht zu nehmen. Dazu eine Bewertung vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Die Erbschaftssteuer ist reformbedürftig. Sie verschärft in ihrer jetzigen Ausgestaltung die Vermögenskonzentration. Steuerliche Ausnahmen für große Firmenübertragungen gehören nach und nach abgeschafft. Lebensfreibeträge würden die Erbschaftssteuer gerechter machen. Die Zahl der Steuerpflichtigen halbieren und damit für eine Entlastung der Verwaltung sorgen. Ende der Bewertung. Mit der Forderung, große Vermögen stärker zu besteuern, steht die Linke nicht alleine. Auch die Grünen etwa gehen in diese Richtung. Es gibt aber auch noch weitere Reformideen. Die SPD fordert unter anderem einen sogenannten Lebensfreibetrag von rund 1 Million Euro für jeden Erben und Stundungsmöglichkeiten über einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren. Die Unionsparteien lehnen das SPD-Reformkonzept ab und verweisen darauf, dass es im Laufe des Jahres ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Erbschaftssteuer geben wird, das es abzuwarten gelte. Generell gilt, dass die Erbschaftssteuer durch Bundesgesetz geregelt ist, aber das Steueraufkommen fließt vollständig an das Bundesland, in dem die Verstorbenen ihren Wohnsitz hatten. Und jetzt wieder zurück in den SWR1 Leute-Talk mit Kim-Sophie Bohnen.
Aber ja, wir müssen auch wieder über das Thema Vermögenssteuer reden. Dafür brauchen wir natürlich die Bundespolitik. Aber das ist natürlich auch ein Thema, wo wir ran müssen. Und ja, wir müssen auch nochmal zusätzlich dafür investieren, weil es kann eben nicht sein, dass wir Angst haben müssen, dass die Brücke, über die wir gerade fahren, gerade total marode ist oder beispielsweise Schlimmeres passiert. Da wurde die letzten Jahre wirklich zu wenig investiert und zu wenig gemacht und zu lange gewartet.
Wenn Ihre Partei schreibt, wir bauen den ÖPNV aus und schaffen gleichzeitig Hunderttausende neue Jobs im Ausbau der Infrastruktur und in der Produktion von Bus und Bahn. Das klingt ja jetzt erstmal toll, nur auf welcher Grundlage wurden die Zahlen denn errechnet, die sich mit dem Parteiprogramm beschäftigt haben? Die haben da nichts gefunden.
Genau, wir wissen, dass unglaublich viele Jobs in dem ganzen Ökologie- und Klimabereich tatsächlich auch in Zukunft frei werden bzw. generiert werden. Und ich glaube, da müssen wir natürlich auch genau an die Stellschraube gehen. Aber wir wissen natürlich auch, dass sich unsere Industrie in Baden-Württemberg verändern wird. Und wenn wir natürlich einen Umbau in der Industrie haben werden, Richtung die Mobilitätswende und den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, dass da natürlich auch Arbeitsplätze frei werden, weil wir natürlich wissen, es braucht eine Produktion, die dann auch im Land ist und natürlich den Ausbau, die Schiene, mehr Beschäftigte, aber auch in dem Bahnunternehmen. Und da sind natürlich viele Arbeitsplätze vor Ort.
Wenn Sie von der Mobilitätsindustrie sprechen, die die Linke schaffen will, können Sie uns mal erklären, wie das dann aussehen würde?
Genau, für uns ist relativ klar, dass natürlich, also da geht es natürlich um Bus und Bahn. Ne? Also wir wissen, wenn wir auch über Wirtschaft oder Mobilität reden, wir wissen natürlich, wir sind in Baden-Württemberg gerade ein Autoland. Wir wissen aber auch, wie gerade die Situation in der Automobilindustrie ist und dass sich natürlich auch viele umsehen, wie kann es jetzt eigentlich weitergehen. Und da ist natürlich das Ziel zu sagen, gemeinsam, wichtiger Punkt, mit der Mitbestimmung, mit den Beschäftigten und den Gewerkschaften zu schauen, wie können wir uns die Industrie vorstellen, wie kann es zu einem Mobilitätssektor auch werden und da natürlich vielleicht in Transformationsreden einen gemeinsamen Weg hin zur Mobilitätswende zu finden. Ich glaube, da müssen wir noch einige Anstrengungen auch bewegen, um zu schauen, wie wir eine gemeinsame Lösung finden, dass Arbeitsplätze und Standorte gesichert werden und natürlich es auch einen massiven Ausbau am Ende auch im Verkehr geben kann, weil klar ist, die Zukunft wird die Schiene sein und der Individualverkehr ist dann nochmal eine andere Frage.
Also was die Linke will, wäre, dass die Autobauer im Land zukünftig keine Autos mehr bauen, sondern Busse und Straßenbahnen. Haben Sie da denn schon mal mit einem Vorstandsvorsitzenden eines Autounternehmens gesprochen?
Ich glaube, vor allen Dingen müssen wir mit den Beschäftigten sprechen. Ich glaube, im Endeffekt sollten die Beschäftigten, das sind die Menschen, die dort vor Ort arbeiten, die schauen, dass sie existenziell auch abgesichert werden. Und
die treffen aber nicht die Entscheidung, was gebaut wird.
Und gleichzeitig wissen wir aber auch, wie die Automobilindustrie natürlich aussieht. Und ich glaube, wenn wir uns gemeinsam die Gedanken machen, wie wir die Industrie transformieren wollen, wir wollen ja auch 2 Milliarden Euro pro Haushaltsjahr in diesen Prozess mit reinstecken, dann muss man sich auch über den Mobilitätssektor Gedanken machen und schauen, ob es eine Alternative ist. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass nun mal auch gerade auch von Grüne, CDU und Co. das Thema Rüstung Industrie in den Mund genommen wird, dass das vielleicht die Zukunft für Baden-Württemberg wäre. Da sagen wir ganz klar, nicht mit uns, wir wollen Bus und Bahn statt Panzer fahren. Und das wäre wirklich eine wirklich soziale und ökologische Alternative, die nicht nur Jobs sichert, sondern auch weitere Jobs schafft in Zukunft. Und da müssen wir natürlich ran, gerade mit Blick auch auf die Klimaziele.
Tamara von der Planning aus Karlsruhe schreibt, wenn ich an Linke denke, dann denke ich an Punks, an Russland, an Sozialismus und damit verbunden an viele negative Punkte. Wird mir als junge Wählerin eigentlich noch richtig vermittelt, was links heißt? Wofür steht die Linke?
Ja, vielen Dank für die Frage auf jeden Fall. Wenn ich an die Linke denke oder auch an linke Politik, denke ich vor allen Dingen an das Thema soziale Gerechtigkeit, dafür, dass wir alle Menschen mitnehmen wollen und dass Menschen sich auch beteiligen können. Und gerade in Baden-Württemberg stehen wir dafür, dass Baden-Württemberg bezahlbar für alle wird, dass die Menschen sich das Leben leisten können und wir eine soziale und eine ökologische Zukunft auch haben. Und das ist für mich linke Politik mit Beteiligung für alle Menschen gemeinsam und natürlich auch solidarisch, ohne sozusagen Menschen gegeneinander auszuspielen.
Aus Stuttgart schreibt Sarah Holdinger, ist 26, bin studiert, aber habe dennoch Probleme immer wieder, dass Politiker mit Fachbegriffen, ausweichenden Antworten und Floskeln um sich schmeißen. Ich vermisse das Gefühl, dass mich Spitzenkandidaten mit einfachen Erklärungen an die Hand nehmen, wieso man sie wählen sollte.
Ja, unglaublich wichtiger Punkt. Ich glaube, dass es natürlich auch je länger man sozusagen in dem Politikbetrieb ist, auch dem geschuldet, dass man natürlich ganz woanders ist als vielleicht die Menschen vor Ort. Und deswegen ist mir für mich auch total wichtig zu sagen, an den Menschen zu bleiben, an der Haustür zu sein, auch wenn ich gewählt werde, was ja so aussieht, dass ich dann trotzdem einmal im Monat vor der Haustür bin, mit den Menschen spreche und in Kontakt bleibe. Und ich glaube, das ist eigentlich der springende Punkt in der Politik, die Transparenz, aber auch die Art der Sprache und die Menschen wirklich mitzunehmen und im Endeffekt sich nicht zu sehr abzuheben.
Sprechen Sie dann anders an der Haustür als jetzt hier im Radiostudio?
Ich spreche im Endeffekt mit den Menschen direkt auf Augenhöhe. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Nicht unbedingt anders, würde ich sagen. Aber ich glaube, es ist immer ein gemeinsames Austarieren, wie wir miteinander kommunizieren. Aber für mich ist klar, es muss eine einfache und inklusive Sprache sein, damit wir alle mitnehmen können. Da braucht es nicht, dass wir sozusagen mit Fachbegriffen um uns herumwerfen.
Und wo kommen die vielen Floskeln her? Denn das erleben ja viele Menschen gerade jetzt in den politischen Diskussionen, jetzt im Landtagswahlkampf.
Ich denke natürlich Thema Floskeln. Ich würde sagen, es sind vielleicht auch Narrative, die man setzen will, Themen, die man nach vorne stellen will, die man auch natürlich oft wiederholen möchte, dass es auch bei den Menschen ganz konkret ankommt, wofür beispielsweise die Person, aber auch die Partei einfach steht. Und ich glaube, da ist aber ganz wichtig, nicht zu vergessen, dass wir mit Menschen reden, sie abholen wollen und dann auch ganz konkret werden und natürlich auch ins Gespräch gehen. Und da muss der Fokus sein, auch wenn man im Landtag ist, auch wenn man Parlamentarierin ist, nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren. Und das ist für mich auch eine ganz klare Aufgabe auch für die Zukunft.
Aus Stuttgart schreibt auch Sascha Konietzko und sagt, ich komme aus dem Kulturbereich und gerade in Stuttgart merkt man, dass immer mehr Theater, kleine Kunstbühnen und sogar ganze Sportevents eingestampft werden, weil angeblich das Geld fehlt. Was will die Linke dagegen tun?
Ja, ein großes, großes Problem. Ich meine, wir hatten das Thema heute der Kommunen schon. Wir wissen, die Kommunen sind am Limit. Und was wird gekürzt? Natürlich die freiwilligen Aufgaben, auch beispielsweise im Kulturbereich und vor allen Dingen im Kulturbereich beispielsweise die Subkultur oder auch die kleineren AkteurInnen, die vielleicht nicht das große Theater sind, wo dann doch immer mehr Geld reinfließt. Und das sind dabei natürlich die Kulturangebote, die für Teilhabe sorgen und auch vielleicht für Menschen, die sich jetzt nicht das große Theater leisten können. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass wir dieses differenzierte Angebot fördern. Für uns ist klar, wir legen Fokus auf die bedarfsgerechte Finanzierung von Kommunen und wie schon angesprochen, es braucht mehr Geld von Land und Bund und das Konnexitätsprinzip muss, also wer bestellt, bezahlt, muss eingehalten werden. Aber auch da sind wir wieder bei der finanziellen Frage, da müssen wir uns auch aus Baden-Württemberg endlich für einsetzen und vermehrt für einsetzen, dass mehr Steuergeld auch in Baden-Württemberg in die Kommunen fließt. Denn wir haben eine öffentliche Aufgabe, bei den Kommunen kommt im Endeffekt Demokratie an Teilhabe an. Und da merken viele Menschen, dass sie abgehängt werden und fragen sich natürlich auch, wo bleibe ich eigentlich noch und warum ist sozusagen das Prestigeobjekt im Fokus, aber nicht die Kultur.
Beate Wittmeier aus Walderstadt hat geschrieben, bitte nähere Infos, wen die Vermögensteuer treffen soll, ab welcher Höhe. Es gibt doch bereits eine Kapitalertragssteuer auf Aktien. Ist nicht davon auszugehen, dass das Vermögen ins Ausland geht?
Unglaublich wichtige Frage. Ich glaube, da sind natürlich auch bei dem Thema Vermögenssteuer vielleicht viele Ängste auch einfach da. Wo geht es eigentlich los mit der Besteuerung? Bei 1 Million sind wir bei 1% überhaupt. Und der höchste Satz ist bei 20 Millionen Euro. Und da sind natürlich die Menschen, die jetzt ein kleines Häuschen haben oder ein normales Einkommen, wirklich nicht betroffen. Und ich glaube, da muss niemand, der auch normal verdient, Sorge vorhaben, dass noch wirklich weniger im Geldbeutel ist. Da ist für uns relativ klar, da setzen wir natürlich den Fokus drauf. Da sind die Menschen natürlich nicht betroffen. Aber wir wollen wirklich an die großen Fische ran. Da geht es auch um das Thema Milliarden. Und das ist der Fokus, den wir setzen. Auch für die Vermögenssteuer dann im ganzen Land.
Und die Nachfrage, ist nicht davon auszugehen, dass das Vermögen dann ins Ausland geht?
Da kann man, also erstmal muss man ja sagen, wir hatten ja schon mal die Vermögenssteuer auch in Deutschland. Das ist ja keine neue Erfindung der Linken. Und trotzdem gab es ja noch Millionäre und Milliardäre auch im Land. Und man kann da natürlich aber regulatorisch natürlich auch entgegenwirken. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass natürlich auch der Standort Deutschland, dass der Standort Baden-Württemberg unglaublich vorteilhaft natürlich für die Menschen ist. Sie natürlich auch profitieren von der Infrastruktur, von dem Ort hier vor Ort. Aber natürlich gibt es jetzt auch schon Instrumente wie die Wegzugsteuer beispielsweise. Und ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass plötzlich alle vermögenden Menschen aus dem Land wegziehen werden. Das haben wir beispielsweise natürlich auch in anderen höher besteuerten Ländern auch nicht, dass Menschen sozusagen fluchtartig das Land verlassen.
Ein Kommentar aus der Schweiz, aus Basel von Ralf Felten. Als Bankkauffrau hat Frau Bohnen eine ökonomisch ziemlich naive Ideologie und ausweichend auf die Frage der Refinanzierung der öffentlichen Kassen geantwortet. Ich höre weiterhin gespannt zu. Ja, vielleicht können Sie es noch ergänzen, die Refinanzierung der öffentlichen Kassen.
Die Refinanzierung der öffentlichen Kassen ist ja relativ klar, dass wir da noch einiges zu tun haben. Da habe ich ja schon angesprochen, sowohl einmal die Steuerkonzepte, das Thema natürlich auch der Umverteilung mit der Erbschaftssteuer, aber auch mit der Vermögenssteuer und aber natürlich auch der Punkt, dass wir investieren müssen, dass wir jetzt auch Geld in die Hand nehmen müssen. Wir wissen, es gibt das 100 Milliarden Euro Sondervermögen und da fragen sich natürlich die Menschen, das fragen sie mich ganz konkret auch an der Haustür, wie kann es sein, dass im Endeffekt für die Aufrüstung das Geld da war, aber die letzten Jahre immer gesagt worden ist, unsere Kassen sind jetzt schon leer und beispielsweise für Bildung und Gesundheit eben kein Geld locker gemacht worden ist. Und deswegen glaube ich auch ganz klar der Fokus, wir sind ein Staat, es ist politische Priorisierung, das habe ich schon gesagt, und wir dürfen Schulden machen und wir müssen auch investieren für die Zukunft, weil am Ende wird es uns sonst noch teurer zu stehen haben. Und vor allen Dingen ist dann immer die Frage, wer wird belastet, und das sind am Ende oft die Menschen, die eh schon wenig Einkommen haben.
Wie wollen Sie das der jungen Generation erklären, die dann später dafür aufkommen muss?
Also ich habe ja mit unglaublich vielen jungen Menschen Kontakt, die sie zu mir auch sagen, Frau Bohnen, so wie das jetzt gerade ist, ist es kein Zustand. Wie kann es sein, dass ich eine maraude Schule habe? Wie kann es sein, dass der ÖPNV in meiner Kommune gestrichen wird aufgrund der finanziellen Lage?
Oder die müssen die Schulden der Zukunft zahlen.
Das wissen sie sehr oft, aber sie sagen, wir müssen jetzt investieren. Und klar ist auch, dass die Generation sagt, wir wollen jetzt investieren, damit wir überhaupt eine Zukunft haben. Und ich glaube, den Blickwinkel, den müssen wir ganz klar nach vorne stellen. Weil wenn wir jetzt nicht investieren, dann wird die Zukunft für die jungen Menschen auch ziemlich schwierig werden.
Aus Eberbach schreibt Thomas, die Linke fordert viel, freie Kita-Plätze, freie Bahn- und Bustickets und noch vieles mehr. Das Lieblingswort ist dabei Umverteilung bzw. Steuererhöhung. Die Gesprächspartnerin möchte doch mal ein Land nennen, wo dies bereits erfolgreich durchgeführt bzw. umgesetzt wurde.
Ich glaube, da konkretes Land kann ich gerade nicht konkret sagen, aber wir wissen, dass in anderen Ländern natürlich auch teilweise es schon umgesetzt wird. Und ich glaube, es ist immer eine Frage der Perspektive. Und ein klares Beispiel ist natürlich, dass es in Deutschland ja auch schon umgesetzt worden ist. Es wurde nur ausgesetzt. Wir haben die Vermögenssteuer im Grundgesetz stehen. Und ich glaube, deswegen ist es natürlich auch keine abwegige Forderung, weil wir das schon mal hatten in Deutschland. Und deswegen können wir es auch ganz klar wieder einsetzen. Und ich glaube, da muss der Fokus drauf sein.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.